Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Staffel zum Thema Depression. Viele von euch haben vielleicht schon einmal von psychosomatischer Medizin gehört, aber wissen auch nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Zu Gast sind heute Dr. Kirsten Sutop und Birgit Jähnchen van der Hooft, Chefärztinnen der Psychosomatik im TWW. Ein Schwerpunkt ihrer psychosomatischen Abteilung liegt auf der Behandlung depressiver Erkrankungen. Und in dieser Folge werden wir gemeinsam tiefer in die Verbindung zwischen Körper und Psyche eintauchen. Kirsten Sutop und Birgit Jähnchen van der Hooft werden uns einen Einblick geben, wie Depressionen aus einer psychosomatischen Perspektive betrachtet werden und welche körperlichen Symptome oft in Zusammenhang mit dieser Erkrankung auftreten. Besonders spannend wird es, wenn wir über die verschiedenen Behandlungsansätze in der Psychosomatik sprechen. Von stationären über teilstationäre bis hin zu ambulanten Angeboten und darüber, wie tiefenpsychologische Ansätze in der Psychosomatik eine zentrale Rolle bei der Heilung spielen. Diese Folge beinhaltet zwei Teile. Also bleibt dran für wertvolle Einblicke in die komplexen Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und der Behandlung von Depressionen. Vom TWW ins Podcast-Studio. Ich freue mich sehr über eine neue Folge unseres Gesundheitspodcasts Diagnose Kopfsache. Und zu Gast sind Birgit Jähnchen van der Hooft und Dr. Kirsten Sutop. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid, um mit mir über das Thema Depression zu sprechen.
Ja, wir freuen uns auch sehr.
Das kann ich nur bestätigen.
Wunderbar.
Schön, dass wir hier heute Gelegenheit haben, miteinander über so ein Thema zu sprechen und vielleicht auch Hörerinnen zu erreichen, Hörerinnen und Hörer.
Ja, das wäre toll. Ihr beide leitet die psychosomatische Abteilung der Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk. Und ein Schwerpunkt dort ist die Behandlung von depressiven Erkrankungen. Mhm. Wir werden in dieser Folge vor allem über die Zusammenhänge zwischen körperlichen Symptomen und Depressionen sprechen und über tiefenpsychologische und psychosomatische Behandlungsansätze. Ich kann mir aber vorstellen, dass beim Begriff Psychosomatik bei vielen Hörerinnen und Hörern doch aber erstmal die Fragezeichen aufblinken. Und bevor wir in die eben genannten Themen eintauchen, bitte ich euch, uns kurz zu erklären, was psychosomatische Medizin eigentlich beinhaltet.
Das ist vielleicht gar nicht so eine ganz leichte Aufgabe, aber was wir erleben ist, dass es für Patienten oftmals so der letzte Versuch ist. Also ganz viel schon somatisch ausprobiert und dann kommen sie zu uns relativ enttäuscht. Ja, der Doktor hat gesagt, es ist die Psyche oder es ist der Kopf. Und wir sind dann die letzte Bastion, wenn man so will. Also das könnte man vielleicht von Patientensicht aus sagen, wobei wir es immer sehr schade finden, dass Patienten sich nicht früher auf den Weg machen. Also, aber geschichtlich hat es schon noch auch ganz andere Hintergründe und vielleicht versteht man darüber auch ein bisschen was psychosomatische Medizin ist. Mhm.
Da stecken ja diese beiden Wörter vereint drin. Vereint sollen sie sein, ne? Psyche und Soma, also Seelisches und Körperliches. Und vielleicht hilft ein bisschen, dass sich Patienten so schwer tun, aber manchmal auch wir als Ärzte und Psychotherapeuten, wenn wir einen Blick zurückwerfen in die Geschichte. Also vielleicht sogar zurück bis in die abendländische Kultur zu den alten Griechen, wo das Ganze noch also sehr vereint war, als Ganzheit gesehen wurde. Und dann gab es so einen richtigen Knick oder einen Punkt in der Geschichte, nämlich mit dem französischen Philosophen René Descartes, der um 1641, glaube ich, sich so hingestellt hat und gesagt hat, oh, Leib und Seele, das sind getrennte Sachen und der Kopf hat das Primat. Und das ist offenbar tief sozusagen ins kollektive Gedächtnis gerutscht und hat Generationen weiter später begleitet und unser Denken und Fühlen irgendwie auch geprägt. Und dann hat es gedauert, vielleicht so Anfang des 19. Jahrhunderts gab es tatsächlich dann in Deutschland den ersten Lehrstuhl für psychische Therapie, in Leipzig übrigens, ein Johann Christian Heinroth hat den bekommen. Aber es gab immer so ein Primat, auch das Interesse ist natürlich, je mehr wir in einen Organismus reinblicken können mit Virchow-Cellular-Pathologie, also ein Interesse am Körperlichen, wo das andere wieder so ein bisschen weggerutscht ist, das Seelische. Und als Reaktion darauf war es dann, glaube ich, ein bedeutender Kliniker mit einem auch sehr bekannten Namen, nämlich Viktor von Weizsäcker.
Kommt mir bekannt vor, in einem anderen Zusammenhang.
Der aber Anfang des 20. Jahrhunderts dann versucht hat, wirklich so den Menschen im Mittelpunkt zu sehen, den Patienten als Subjekt sozusagen in den Mittelpunkt zu stellen, das wieder zurückzuholen, was vorher so ein bisschen getrennt war. Und dann hat sich's aber, also es gab immer noch so sozusagen diesen Leib-Seele-Dualismus und es ist dann später ein Amerikaner gewesen, Internist und Psychiater George Engel, der sich einerseits sehr mit Schmerzen, Schmerzwahrnehmung befasst hat, aber eben auch mit dem Problem des Leib-Seele-Dualismus und der die verschiedenen Faktoren, die darauf Einfluss haben, nämlich eben biologische, psychische und soziale, zu einem biopsychosozialen Modell formuliert hat, was dann 1977, glaube ich, in Science, also renommierte Wissenschaftszeitschrift, auch veröffentlicht wurde. Und seitdem ist dieses biopsychosoziale Modell verankert in der psychosomatischen Medizin. Darum geht es, dass wir im Verständnis, dass wir bei Menschen behandeln, medizinisch behandeln, bei denen diese Vorgänge eine Rolle spielen und zur Entstehung von Krankheiten führen, wo es dann darum geht, die gut zu behandeln.
Also aus Patientensicht ist es ja oft so, die kommen zu uns mit so einer Vorstellung, der Körper ist wie so eine Maschine und wir sollen bitte den Defekt finden und den aufheben und dann reparieren. Und die psychosomatische Medizin sieht eben den Körper jetzt nicht als so etwas Reduktionistisches, sondern eben die biologischen Seiten, die psychischen Seiten, die sozialen Seiten, die spielen alle zusammen ein und wir versuchen, die Person wirklich als Ganzes zu sehen und weniger eben derjenige zu sein, der als Wissender dem Patienten sagt, was er zu tun hat, sondern ein Bündnis eingehen und wir gemeinsam versuchen, alle diese Faktoren aufzufangen und miteinander anzusehen und zu einer Einheit zu sehen, was auf diesen Körper alles einspielt. Also es kann sowohl sein, dass jemand eine körperliche Erkrankung hat, die seelische Folgen hat, oder es kann eben sein, dass es eine seelische Erkrankung gibt, die körperliche Folgen hat. Wir sagen immer, wir haben nur ein Gehirn. Da ist sozusagen alles verankert, von daher kann man das gar nicht trennen.
Ja, und mit welchen Krankheitsbildern kommen die Patientinnen zu euch? Was behandelt ihr vorrangig?
Im Grunde mit allen seelischen Erkrankungen. Mhm. Es gibt so eine Einteilung in affektive Störungen, in somatoforme Störungen, in Traumafolgestörungen, in Persönlichkeitsstörungen. Das sind so die Bereiche, also Essstörungen auch, die wir alle mit abdecken. Ich weiß nicht, willst du zu den einzelnen Störungsbildern wissen, was noch sagen, welche es da alle gibt?
Mir ist vielleicht noch eingefallen, die Störung der Krankheitsverarbeitung, also ja. So, wir nennen es ja Coping-Strategien, wie gehe ich auch mit einer schweren oder bedeutsamen körperlichen Erkrankung um, das gehört auch dazu, aber wir können gerne nochmal auf die einzelnen eingehen. Ich dachte, darf ich noch einmal zurückspringen? Im Podcast haben wir ja die Möglichkeit.
Ja, du darfst.
Wir waren ja noch bei diesem Leib-Seele-Dualismus und so, ja. Freud hat das ja genannt, dieser rätselhafte Sprung vom Seelischen ins Körperliche oder auch umgekehrt. Wie passiert der? Das ist nach wie vor, was uns beschäftigt und was ja auch die Patienten natürlich immer wieder beschäftigt. Und es hat so in den letzten Jahren, hat gerade die Forschung vielleicht, gerade die moderne Forschung, auch mit funktionellen Bildgebungen wie funktionelle Kernspintomographie oder Positronen-Emissionstomographie, ein schwieriger Begriff, aber es abbildbar gemacht, dass auch nicht nur Orte, sondern auch Prozesse, die in uns stattfinden, abbildbar werden und vielleicht gerade damit auch ein Stück hilft, so diesen Dualismus zu überwinden. Also das ist irgendwie ein schönes Gefühl, was die letzten Jahre da einen großen Fortschritt bringen und ja auch die Therapie, die wir machen, immer nochmal eine Bestätigung jetzt auch nochmal von der wissenschaftlichen Seite bekommt.
Im Kopf plane ich jetzt eine Podcast-Folge zum Thema Psychosomatik, weil wir könnten natürlich noch lange über dieses Thema sprechen. Aber das Thema, weshalb wir uns heute eigentlich zusammengefunden haben, ist ja Depression.
Stimmt.
Und wie betrachtet ihr zum Beispiel jetzt eine aus dieser Erklärung heraus, die ihr gerade gebracht habt, wie betrachtet ihr eine Depression aus psychosomatischer Sicht? Oder ist es an dieser Stelle gar nicht wichtig, aus welchem Fachbereich heraus man Depression betrachtet? Aber ich ahne, dass ihr da schon eine eigene Sicht auf die Dinge aus psychosomatischer Sicht habt, sozusagen.
Also vielleicht grundsätzlich gilt für uns auch, dass wir Diagnostik für die Krankenkassen nach den normalen Kriterien machen, ICD-10 sozusagen. Ja. Was wir vorher noch nicht erwähnt haben, aber was hier auch an der Stelle ganz wichtig ist, wir sehen das Symptom quasi eher als eine Botschaft dass die in Sinn macht und versuchen, das zu verstehen, was dahinter steckt. Und das wäre so der große Unterschied an dem Beschreiben dessen, wie wir eine Depression verstehen.
Vielleicht ist es ja wirklich gar keine so einfache Frage, wie sieht denn eine Depression aus, weil die so vielgestaltig sein kann und es unglaublich viele Symptome verschiedene geben kann. Was ist vielleicht der gemeinsame Nenner? Das ist erstmal die Störung, gedrückte Stimmungslage, der gedrückte Affekt, würden wir sagen. Das verbindet sie und dass eigentlich immer eine Störung des Selbstwertgefühls vorhanden ist. Das unterscheidet die Depression übrigens auch von der Trauer. Ja, da ist das nicht der Fall. Da ist das Selbstwertgefühl nicht herabgesetzt. Mhm. Und das ist vielleicht so ein Nenner, während Symptome, viele verschiedene Symptome, die wir, glaube ich, alle kennen, vorhanden sein können, aber nicht unbedingt müssen. Und deswegen ist diese ICD-Klassifikation der Krankheiten eher eine formale, schon wichtig zum Einordnen und auch in der Abrechnung von Leistungen beim psychotherapeutischen Verfahren, aber im Denken für uns spielt sie nicht die entscheidende Rolle.
Und wie würdet ihr Depression definieren? Du hast es auch gerade gesagt, es ist eine gedämpfte Stimmung. Das weiß ich, haben wir auch an anderer Stelle auch so schon auch erfahren, dass es komplex ist, glaube ich auch. Vielleicht können wir noch mal mehr auf das Krankheitsbild Depression an der Stelle eingehen, was ihr da beobachtet oder auch unterscheidet ihr aus psychosomatischer Sicht zwischen verschiedenen Formen der Depression?
Also da müsste man vielleicht nochmal kurz gucken, wie wir uns die Entstehung der Depression erklären. Mhm. Wir haben die Vorstellung und erleben das auch mit den Patienten, dass sie das als hilfreich erleben, dass wir in unserem Leben in irgendeiner Form auf alle Anforderungen mit Bewältigungsstrategien reagieren. Es gibt Grundbedürfnisse, die gestillt werden müssen und ein Teil der Grundbedürfnisse werden immer nicht gestillt und darauf reagiere ich in irgendeiner Form und dafür finde ich einen Kompromiss. Also ich bin vielleicht die älteste Tochter, keine Ahnung, und muss immer diejenige sein, die alles für die kleinen Kinder macht und da kann ich jetzt ganz pragmatisch mit umgehen und sagen, okay, das ist ein Vermögen, was ich habe. Ich bin halt diejenige, die immer alles organisiert. Irgendwann merke ich, dass ich auch mal was bekomme, bleibt auf der Strecke und dann kommt diese Kompromisslösung in die Inbalance. Und es kann sein, dass ich darüber, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich das hinbekomme, dass ich auch mal was bekomme. Das habe ich ja nicht gelernt. Das andere habe ich gut gelernt. Komme ich an irgendeiner Stelle in irgendwelchen Krisen, zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit irgendwie zum Beispiel versetzt werde und mein Bewältigungsmuster nicht mehr funktioniert oder wenn ich krank werde. Und da kann eben es passieren, dass diese Bewältigungsstrategie eine Ressource und ein Hindernis zugleich ist. Mhm. Und dass ich an der Stelle depressiv werde, dass die Depression im Grunde zum Schutzraum wird, wo ich nicht mehr das leisten kann, was ich immer leisten muss, auch eine Entschuldigung dafür habe, aber nicht im Sinne von, das mache ich bewusst, sondern das sind ja lauter unbewusste Prozesse. Mhm. Und in diesem Schutzraum kann ich neu nachdenken und kann ich neu sortieren und überlegen. Und dafür ist dann der Raum in der psychosomatischen Medizin, dass wir das miteinander betrachten. Was hat sie denn dahin geführt?
Also ein Schutzraum auch, der dann wieder passt zu dieser gedämpften Stimmung, sich zurückziehen sozusagen. Also aus.
Und trotzdem was Dynamisches da drin, weil wir sprechen dann fast von so einer aktiven, also von einer Stilllegung des Selbst. Es ist trotzdem ein dynamischer Prozess, aber eben mit einem Sinn dahinter, sich wirklich zurückzuziehen, rauszuziehen, sich erstmal zu schützen, der natürlich wieder Folgen hat.
Und wenn man dann überlegt verschiedene Formen, dann kann man sich eben überlegen, die Symptomatik ist häufig eine ähnliche. Antriebsstörung, Müdigkeit, Schlafstörung, körperliche Missempfindung. Also all diese Symptomatiken, mit denen kommen die Patienten. Aber verschiedene Formen wären dann für uns verschiedene Ursachen.
Okay.
Also dass es manche Patienten gibt, die dann merken, ach, bei mir ist was ganz anderes im Hintergrund als beim nächsten. Und ich habe auch nochmal gedacht bei der Frage nach den verschiedenen Formen, theoretisch könnte man ja sagen, Frauen werden häufiger mit Depressionen diagnostiziert als Männer. Ich glaube 8% bei den Frauen, 3,5% bei den Männern. Aber wenn man die Fragebögen anders gestaltet, dann kommen die auf eine gleiche Anzahl, weil Männer eher reagieren mit Gereiztheit, mit Überaktivität, mit unter Umständen auch Alkoholmissbrauch und trotzdem depressiv sind darunter. Das wäre, wenn man so will, auch eine ganz andere Form der Depression, wenn man jetzt nicht gendermäßig spricht, eine eher männliche vielleicht, gibt's natürlich auch bei Frauen, aber dann würde sich diese Mann-Frau-Unterschied total angleichen, wenn man sozusagen anders guckt.
Ja, in der Recherche habe ich das auch gelesen, dass Frauen eher an einer Depression erkranken, allerdings die Suizidalität bei Männern höher ist.
Sehr viel höher.
Aber das ist.
Ja.
Ja. Aber das zeigt eben oft, was diese Erkrankung wirklich so eine Bedeutung hat. Ne? Mhm. Also einmal, weil es quasi wirklich eine Volkskrankheit ist, weil ein großer Teil der Menschen im Laufe seines Lebens unter Umständen an einer Depression erkranken kann. Mhm. Da gibt es ja auch so Zahlen, dass pro Jahr, ich glaube fast 5 Millionen, wenn man es umrechnen würde, ja, Bundesbürger depressiv erkranken. Das ist ja schon eine enorme Zahl. Mhm. Und dass die Gefahr eben, ist gerade angesprochen worden, auch suizidal zu werden oder das dann eben auch umzusetzen, nicht so gering ist. Mhm. In ähnlich hoher Form haben wir es dann eigentlich nur noch, wenn wir die Untererkrankung betrachten, nochmal bei der Essstörung, ne?
Mhm, das ist auch sehr.
Wo die Zahl, also die Gefahr oder der Prozentsatz der Suizidalität recht hoch ist.
Mhm. Ich habe am Anfang auch mitgenommen, dass ihr ein tiefenpsychologisches Verständnis von Depressionen vertretet. Und das geht ja über die oberflächlichen Symptome hinaus, über die wir aber unbedingt auch noch sprechen wollen. Und Birgit, du hast es ja auch schon angesprochen, hast ein Beispiel für eine Ursache einer Depression genannt. Mich würde interessieren, was sich daneben vielleicht auch noch dahinter verbergen kann? Oder kann man das überhaupt verallgemeinern? Oder ist es vielleicht auch so individuell, dass es gar nicht so sinnvoll ist, jetzt darüber zu sprechen, was jeden Einzelnen dazu bewegen kann, eine Depression zu entwickeln? Kann man das noch, könnten wir da noch mal näher drauf eingehen, was so Ursachen, weitere Ursachen sein könnten?
Also ich hatte es so verstanden, vielleicht ist das nochmal so ein bisschen, wenn wir es uns bildlich darstellen können, dass wir alle Lebensthemen haben in der Entwicklung. Man könnte es auch Konflikte nennen, aber so Grundthemen im Leben. Ja?
Ja.
Also wie selbstständig möchte ich leben, als Gegenstück dazu, wie abhängig darf ich sein?
Mhm.
Oder ganz häufige Thematik, wie autark und damit selbstbestimmt bin ich oder als Gegenstück ist mein Wunsch nach Versorgung, versorgt zu werden, Versorgung zu bekommen, Zuwendung zu bekommen. Und dass diese Konflikte für jeden Menschen ein Thema im Leben sind. Es gibt noch viele sehr andere, wie auch der Selbstwert, Schuldgefühle, Identität, wer bin ich? Ja, solche Sachen, die bei allen Menschen eine Rolle spielen. Und immer dann, wenn die Waage aus dem Gleichgewicht geraten ist, wenn es sehr vielleicht in eine Richtung geht, dass ich also aus meiner Lebenserfahrung heraus, also sind wieder die Lebensspuren, der biografische Kontext gelernt habe, dass ich mich eigentlich nur auf mich selbst verlassen kann, die Dinge selbst schmeißen muss, die Last auf meinen Schultern trage, mich nicht auf andere verlassen kann, sondern vielleicht früh selbstständig auch werden musste, dann ist das häufig was im Innern nicht mehr im Gleichgewicht, in der Balance ist, sondern mein Modus der Bewältigung, der irgendwann an Grenzen gerät. Ne?
Mhm.
Und wenn ich dann vielleicht in eine Situation komme, wo ich vielleicht wirklich auf Hilfe angewiesen bin und mich abhängig fühle, dann habe ich Schwierigkeiten.
Mhm.
Ja, und diese Kompromisslösung, die ich früher hatte, gerät ganz häufig gerade bei der Leistungserbringung, ja, wenn ich mich nicht mehr auf mich selbst achte, sondern mich verausgabe, weil ich meine Grenzen gar nicht, kein Gefühl mehr für mich habe, wo meine Grenzen eigentlich sind, dann über meine Grenzen hinausgehe, mich verausgabe, erschöpfe, bis ich nicht mehr kann.
Mhm.
Das ist auch eine sehr häufige Form. Oder wenn wir älter werden, nicht mehr so vital sind, ja, dann kann das auch eine Kränkung sein, die auch zu einer Schwierigkeit, wenn ich merke, da lässt was nach, das war früher anders, dann habe ich vielleicht ein Problem, damit klarzukommen.
Vielleicht, man kann ja von unterschiedlichen Seiten gucken. Man kann von der Konfliktseite her schauen. Man kann aber auch zum Beispiel fokussieren auf den Selbstwert. Dann könnte man nochmal in anderen Modellen denken. Dann gibt es so ein Modell, wo wir davon ausgehen, dass wir eine Vorstellung von uns selbst haben, wie ich bin. Und wir haben eine Vorstellung von uns selbst, wie ich sein möchte. Und wir haben eine Vorstellung von uns, wie ich sein soll.
Da könnte man den Freud mit reinbringen, ne? Da klingt es so an, dass das ja immer dieses, es geht ums Es, Ich, über Ich, ja? Dieses alte Modell ist durchaus aktuell, wenn wir uns in der Betrachtung bewegen.
Genau, und dann wird quasi noch das Er selbst eingeführt als Topos, wenn man so möchte. Nur, es ist relativ leicht ersichtlich, wenn das sozusagen nicht so weit auseinander ist. Also wenn ich von mir selbst denke, naja, gut, okay, bin ich perfekt, aber es ist schon ganz okay. Und wenn meine Ansprüche an mich und an die anderen nicht so wahnsinnig hoch sind, dass es sowieso keiner erreichen kann, dann gibt's dazwischen nicht so eine riesige Kluft. Wenn ich aber von mir selbst zum einen ganz schlecht denke und denke, ich kann sowieso nichts leisten und gleichzeitig irrsinnige Ansprüche habe, was oft als Kompensation dann passiert, dann komme ich da sowieso nicht hin und dann leide ich sehr an meinem Selbstwert. Dann muss ich eigentlich immer wieder scheitern.
Mhm. Und das mit dem Fuchs und den Trauben, ne?
Ja.
Die Geschichte kenne ich noch nicht.
Die Trauben, die zu hoch hängen, so ja. Den Fuchs. Ja, nur das wäre dann zum Beispiel ein anderer Blick auf, wie ich Depression erkläre. Und je nachdem, welchen Patienten ich vor mir habe, kommen mir auch andere Bilder.
Ja.
Und dann kann man damit arbeiten und der Patient kann vielleicht für sich verstehen, aha, wenn ich die Latte so hoch hänge, komme ich sowieso nicht dahin.
Hm.
Interessanterweise erwarten die das ja meistens auch vom Gegenüber. Also die Strenge, die ich gegen mich selber habe, kriegt oft auch der andere ab, was wir dann in der Gruppentherapie wieder merken.
Hm. Wie integriert ihr denn in der psychosomatischen Medizin diesen tiefen psychologischen Ansatz bei der Behandlung von Depressionen? Gibt es da eine bestimmte Fahrbahn oder gibt es verschiedene Möglichkeiten? Ist das auch abhängig von den Patienten und Patientinnen?
Also ganz praktischer Aspekt vielleicht, wir behandeln eben nicht symptomorientiert und damit werden die Patienten jetzt auch nicht in eine Depressionsgruppe zusammengefasst, sondern wir behandeln störungsübergreifend. Und das heißt, wir haben gemischte Gruppen, weil wir das eben nicht nur als ein Symptom verstehen, sondern das Dahinterliegende ja gemeinsam betrachten wollen. Und das unterscheidet uns vielleicht von anderen und in der Denkweise eben dann.
Mhm. Mhm. Und wir machen das mit dem Störungsübergreifenden, weil wir versuchen, dass die Menschen in Beziehung geraten. Also die kommen in Beziehung mit anderen Patienten, die unter Umständen andere Probleme haben, aber ähnliche Konflikte. Und dadurch können sie sich dann dadurch besser verstehen. Also wir machen im besten Sinne, glaube ich, Beziehungsmedizin. Es gibt ganz, ganz viel auf der Station Beziehung, in der Gruppe Beziehung, mit den Mitpatienten Beziehung. Und an der Stelle können die Menschen im Gespräch, aber auch über die ganzen nonverbalen Therapien, sich selber viel besser kennenlernen und besser verstehen, was die Zusammenhänge sind und an welchen Stellen sie vielleicht selber ihre Depression auch fördern durch ihre Art und Weise, wie sie mit ihrem Leid umgehen.
Das heißt, alles, was wir ja in der Vergangenheit eben erworben haben und mitgenommen haben an Erfahrung, zeigt sich immer wieder in der Beziehung im Hier und Jetzt. Ne? Also dieses Unbewusste spielt in die jetzige Beziehung mit rein. Und das überträgt sich natürlich auf das Gegenüber. Und damit arbeiten wir auch als Therapeuten, dass wir dann gucken, was löst jemand an uns für eine Reaktion aus? Und wofür steht das vielleicht, was anderen Menschen im Kontakt mit diesen Menschen eben auch so geht? Und in der Gruppentherapie kann ich diese ganz verschiedenen Muster und mit den anderen Patienten eben wunderbar bearbeiten. Da sagen wir immer, das sind nochmal 9 Experten in der Runde. Alle sind Experten für ihr Leid und das können wir therapeutisch unheimlich gut nutzen.
Und wie das ganz genau aussieht, das können wir nachher vielleicht nochmal ausführlicher besprechen,
ja,
aber das wäre so ein allgemeiner Status dazu, Überblick.
Ihr seht zwar die Störung von Geist und Körper als eine Einheit, trotzdem würde ich euch gerne danach fragen, welche körperlichen Symptome ihr häufig bei PatientInnen beobachtet, die mit einer Depression zu euch kommen.
Also da können wir anfangen mit einem Anspannungsgefühl hin, vielleicht bis zu Schmerzen, häufig Kopfschmerzen, Konzentrationsstörung in der Aufmerksamkeit, Müdigkeit. Häufig wirken, sind die Patienten sehr geschafft nach dem Motto, ich kann nicht mehr, ja, keine Kraft mehr, keine Energie, sagen sie auch häufig. Haben Schlafstörungen sehr, sehr häufig.
Und über welchen Zeitraum sprechen wir da?
Das bezieht sich wieder als die Definition einer depressiven Episode, also mindestens 14 Tage, eher länger. Also häufig sind es Monate, manchmal auch viele Monate.
Manchmal findet man aber auch spannende Auslöser. Also das Kind ist ausgezogen und plötzlich fangen die Herzschmerzen an oder dass die Rente ansteht und es gibt ganz viele Magen-Darm-Beschwerden. Also das ist, wenn man genau nachfragt, was war denn damals und was hat sich verändert, die erste Antwort ist meistens auch gar nichts. Und wenn wir dann genauer in die Geschichte einsteigen, hatten wir jetzt gerade letzten Samstag bei der Veranstaltung, da war es wirklich so, dass es als sie dann davon berichtet hatte, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Beschwerden angefangen haben, sie ihren Mann verlassen hat und die Kinder ausgezogen ist, da hat sie selber gesagt, boah, das war ja doch ganz schön viel, was ich da verdauen musste. Und das ist dann häufig, dass ich verdauen musste. Manchmal sprechen die Patienten auch in den Begriffen, die dann zur körperlichen Symptomatik passen.
Wo dann vielleicht auch bestimmte Strategien, die ich mir gut aufgebaut habe, wo ich, in denen ich mich gut eingerichtet habe, nicht mehr funktionieren sozusagen. Mhm. So stelle ich mir das gerade vor.
Ja, völlig richtig. Ja. Ja. Genau. Und man kann ja sagen, dieses, es schlägt einem vielleicht manchmal auf den Magen. Also häufig leiden wirklich depressive Menschen, als der Appetit ist wie weg. Letztlich, ich kann nichts mehr essen. Dann wird Gewicht wirklich verloren, abgenommen. Es gibt aber manchmal auch das Gegenteil, dass jemand dann besonders viel isst, weil er vielleicht sozusagen aus Kummer oder gemerkt hat, boah, damit kann ich mir was Gutes tun und das als Ersatz nehmen dafür, dass es mir besser geht. Ne? Mhm. Also den Kummerspeck, der berühmte. Also auch im Volksmund, da ist was dran an diesen Dingen. Ja? Mhm.
Und wie erklärt ihr aus psychosomatischer Sicht diese Verbindungen zwischen körperlichen und psychischen Symptomen? Du hast vorhin gesagt, wir haben nur ein Gehirn, das ist mir sehr im Kopf geblieben. Da liegt wahrscheinlich auch der Schlüssel. Ja,
ja. Ich finde das Bild mit dem Baby am schönsten, was alles passiert, wenn wir, im Grunde, wenn wir auf körperliche Symptome zurückgreifen, in Anführungszeichen, wir sagen regredieren, das ist so ein psychosomatischer Begriff, dann rutschen wir zurück in eine andere Phase unserer Funktionsweise. Und ein kleines Kind hat ja häufig zum Beispiel Bauchschmerzen, obwohl es eigentlich Kummer hat. Ja. Da kennen wir das ganz viel. Bei Kleinkindern finden wir es auch gar nicht komisch, dass die körperlich was ausdrücken. Das
sind doch die 3-Monats-Koliken, denkt man dann.
Zum Beispiel. Und man weiß ja immer nicht, ist es die Windel voll, hat Hunger oder ist es vielleicht tatsächlich irgendwas anderes, Angst oder sonst was. Und an der Stelle ticken wir dann ähnlich. Und ich finde dieses Bild, was passiert, wenn man ein Baby anfasst, das finde ich total spannend.
Also genau, da gibt es auch wirklich wieder wahnsinnige Forschungsergebnisse dazu, was wir wissen, was eine Berührung beim anderen ausmacht und gerade bei einem Baby, wie wichtig das ist. Also wir wissen zum Beispiel, dass ja ein Neugeborenes gar nicht über 30 Zentimeter hinaus sehen kann. Ne? Mhm. Das heißt, dieses Berührtwerden hat nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und wir wissen inzwischen aus der Forschung, dass dann ganz viele Vorgänge im Immunsystem, im Hormonsystem und Nervensystem zusammenspielen und bei Berührungen tatsächlich Bereiche angesprochen werden. Und letztlich geht es bis zu einer Regulation der Herzfrequenz, der Atemfrequenz, des Säurebasenhaushaltes, des Blutzuckers, letztlich der Beruhigung, des sicher und aufgehoben Fühlens, würden wir sagen. Ja, also dass diese Berührung und zum Anfang diese Berührung von Mutter und Kind natürlich ganz als Einheit, ne, wie Winnicott hat, glaube ich, schon mal gesagt, also es gibt gar nicht das Baby, es gibt nur die Einheit von Mutter und Kind am Anfang der Entwicklung, wie wichtig das ist, weil darüber ganz viel vermittelt wird, was auch auf die Gehirnentwicklung dann wieder einen Einfluss hat, weil diese Gefühle, über die wir jetzt ja immer sprechen, werden erst entwickelt, das braucht eine Rückkopplung zur Mutter, dass ich lerne, oh, so fühlt es sich an, so traurig zu sein oder wenn ich hungrig bin oder wütend und damit vom Körperlichen immer, dass das mehr in den Hintergrund treten kann und dann mehr die Gefühlsebene übernimmt. Aber das ist das, was Birgit angesprochen hatte. In Belastungssituationen kann das immer wieder verloren gehen und wir rutschen sozusagen auf diese Stufe runter, dass wir eher körperlich empfinden und gar nicht mehr wissen, wie unser Gefühl eigentlich jetzt damit ist. Ne?
Und vielleicht muss man eine Sache noch dazu sagen. Also das wichtigste Organ ist dann die Amygdala, der Mandelkern, da sitzen quasi die Erinnerungen an die Emotionen gespeichert. Und in dem Moment, wo ich mit etwas konfrontiert bin, was mich dann an das Alte erinnert, dann schießt das Gehirn mit den ganzen Geschichten von damals, also die Hormone, deswegen fand ich das mit dem Baby so schön, die Infektanfälligkeit, also die Immunabwehr ist damit zusammenhängend. Der Blutdruck, alles Mögliche reagiert auf Gefühle, also Affekte, Gefühle, die machen im Gehirn wirklich einen Hormonausstoß und einen Neurotransmitterausstoß, der dann wiederum auf den Körper reagiert. Und dann vice versa. Also das geht hin und her.
Und das wissen wir ja häufig also in so Stresssituationen, Prüfungsstress oder andere Stresssituationen, dass wir dann infektanfälliger sind. Ne? Da zeigt es sich, also das Immunsystem zum Beispiel eben damit wirklich stark gekoppelt ist.
Du hast jetzt sehr stark über die Mutter-Kind-Beziehung gesprochen, gerade am Anfang, wenn das Baby geboren ist. Aber was ist mit Vätern? Es gibt ja auch Vater und Vater zum Beispiel, ist gar keine Mutter da nach der Geburt. Und tun wir den Vätern nicht Unrecht, wenn wir sie an dieser Stelle vernachlässigen oder nicht erwähnen?
Du hast völlig recht. Ich bitte um Entschuldigung. Vielleicht dem geschuldet, dass ich so ganz früh zurückdenke, wenn das Baby unbedingt die Mutterbrust, also das Stillen ist natürlich der früheste und zeitigste Bezug in einer emotionalen Zuwendung.
Und aber auch das ist ja nicht immer so ein leichtes
aber
Thema.
Aber überhaupt,
ne?
Die Berührung, mhm, das Halten, ja, das emotionale Zuwenden, das ist das Wichtigste. Und natürlich, also je früher Väter da einsteigen oder überhaupt, dass sie es tun, ja, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu früheren Zeiten und total wichtig. Also die Väter seien hier nochmal
unbedingt
ja, hervorgehoben.
Ja, ich glaube, es hat sich auch wirklich was gewandelt. Also wenn wir zum, ja, Beispiel auf die Mutter-Kind-Diade gerade gekommen sind, dann ist es so ein Winnicott-Begriff, der ist eben aus dem letzten Jahrhundert. Mhm. Und das, worauf wir uns aber rekurrieren an diesen ganzen Forschungen, was passiert im Immunaushalt und in der Neurobiologie, da ist es, da geht es um Bemutterung, Bevaterung, Bezugspersonen, ja, die körperlich da sind. Das kann auch, also heutzutage würde man ja kein frühgeborenes Kind mehr einfach in den Inkubator stecken und dort lassen, sondern es wird Kangarooing gemacht. Und das ist dann wirklich, es geht um die Bezugsperson. Mhm. Und die kann jeder sein. Und ich frage häufig in meinen Anamnesen, wenn Leute wirklich von schrecklichen Erfahrungen berichten, ob es irgendeine Bezugsperson gab.
Ja.
Und
manchmal sind es nämlich auch, wenn die Eltern tatsächlich aus bestimmten Gründen nicht zur Verfügung standen, weil vielleicht Krankheit eine Rolle spielt, Scheidung, große finanzielle Sorgen, dann sind es manchmal die Großeltern. Ja, oder es sind andere Menschen aus der Umgebung und in Afrika wäre es wahrscheinlich ein ganzes Dorf.
Ja, oder die Nonne im Kindergarten, bei der man auf dem Schoß saß. Also solche Geschichten werden dann erzählt. Das sind immer emotional getönte Beziehungserfahrungen, die wir innerlich ablegen als Erfahrung. Und eben auch im Mandelkern gespeichert werden. Und deshalb, es geht um Bezugspersonen. Mhm. Es geht nicht nur um die Mütter. Das muss man ganz stark an der Stelle sagen.
Und wenn wir es dann nochmal aufrollen, dann geht es darum, dass diese Bezugsperson über Berührung und emotionale Zuwendung eigentlich eben zur Regulation des Säuglings, des Kleinkindes beitragen, es beruhigen und gleichzeitig vermitteln, diese, wie Affekte sich anfühlen. Also sozusagen was Lernendes und Beruhigendes und damit Sicherheit Gebendes. Also so beides, ja, das auch markieren können. Und ja, das ist ein Begriff, den wir dann verwenden. Mhm. Das ist wirklich ganz wichtig. Und egal ob Väter, Mütter.
Ja, ist gut. Ja. Danke, dass du nochmal nachgefragt hast.
Ja.
Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Birgit Jähnchen van der Hooft und Kirsten Sutorp. Wir haben über psychosomatische Ansätze und die Therapie von Depressionen gesprochen. Und wenn ihr wissen möchtet, wie diese Ansätze in der Behandlung umgesetzt werden, worin sie sich von psychiatrischen Methoden unterscheiden und welche Gemeinsamkeiten es gibt, oder in welchen Fällen eine psychosomatische Behandlung eher empfohlen wird als eine psychiatrische, dann bleibt unbedingt dran. Der zweite Teil unseres Gesprächs ist bereits verfügbar.